Hallo und willkommen zu Folge 64 von Tilpot. Hallo, Dirk.
Hallo, Steven. Ist das 2 hoch 5, ne? Oder? Nee, 2 hoch 4 ist 16, 5, 6, 2 hoch 6.
Ja, Off-by-One-Error.
Off-by-One, ja.
Off-by-Einer Potenz, genau.
Ja.
So, wir haben eine vollgepackte Folge diesmal.
Ja.
Von daher, lass uns direkt mal loslegen. Und zwar haben wir diesmal gutes Feedback bekommen oder langes Feedback bekommen.
Ja.
Und zwar erstmal eine Korrektur zur Red Hat-Thematik. Was hat denn da Jörg zu nörgeln?
Jörg hat als Red Hat-Hatter natürlich ziemlich zu nörgeln. Also Red Hat hat einen großen Teil der Dokumentation öffentlich, aber man muss sich halt anmelden. Und wahrscheinlich vollziehen sie darüber auch nach, wer welche Doku auch wirklich nutzt. Und sie unterscheiden zwischen drei verschiedenen Dokumentationsarten: Produktdokumentation, KCS Solutions. KCS steht für Knowledge Center Services. Das sind Dokumentationen so plus minus im Kundenauftrag. Die sind nur Kunden zur Verfügung gestellt, die wirklich eine Bezahl-Subscription haben. Und Knowledge-Articles. Und da entscheidet der Autor, ob sie öffentlich sind oder nicht öffentlich sind. Und das tun sie halt, um nicht generell abgegriffen zu werden, dass andere Leute davon profitieren und um das Geschäftsmodell zu schützen. Also die Dokumentation ist offen verfügbar, aber man muss sich halt anmelden. So, im großen Teil.
Genau, kommt ein bisschen davon, was man jetzt darunter fasst. Weil die allgemeine Produktdokumentation ist halt öffentlich.
Definitiv öffentlich, ja.
Genau, weil es gibt ja auch nochmal Knowledge Articles.
Ja, also ich habe so eine Developer-Subscription da und habe damit auch die Möglichkeit, Red Hat Enterprise Linux zu benutzen und habe da relativ viel Zugriff auf Dokumentation.
Ja. Dann noch ein Kommentar von Jörg, von dem gleichen Jörg. Er hat uns nochmal gelobt, dass wir noch darauf hingewiesen haben, dass wir in der IT-Branche privilegiert sind. Fast niemand von uns muss sich Sorgen machen, dass das Geld vor dem Monat endet. Ich glaube, da
ja. Kann
man immer wieder wiederholen.
Ja, muss man auch wiederholen. Das müssen wir uns auch selber öfter sagen, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, sondern dass wir in einer sehr glücklichen Rolle sind an der Stelle.
Ja, genau. So, und dann habe ich noch ein relativ langes Feedback bekommen von er, dessen Name nicht genannt werden möchte. Mhm. Und zwar ging das nochmal um das Thema von der letzten Folge bezüglich Open Source im Unternehmen. Weil wir hatten ja diverse Firmen da genannt, unter anderem Mercedes. Und er hat dann auch ein bisschen genauer geguckt, erzählt, um dann zu sagen, so, okay, was haben wir denn hier noch, was man vielleicht nochmal betrachten sollte. Weil wenn man die Außenwahrnehmung betrachtet, dann ist es eigentlich gar nicht so schön, wie das klang teilweise. Je nachdem natürlich, welche Firma. Bei Mercedes ist es zum Beispiel so, auf deren bei Mercedes ist es zum Beispiel eher so, dass bei deren, auf deren GitHub-Projekt, wie heißt das, Namespace bei GitHub, dass eigentlich fast ein paar Forks drin sind mit wenigen Commits. Ich meine, wir hatten das ein bisschen hier angerissen, so, naja, Zalando hat halt so große eigene Projekte dann halt, die dann irgendwie bestimmte Lösungen, Probleme lösen. Das hat ja sowas wie eine Mercedes oder auch so eine Volkswagen irgendwie nicht. Die haben dann zwar ein bisschen was mit da drin liegen, aber jetzt so richtig sinnvoll ist es dann teilweise auch nicht so wirklich.
Wobei ich das für VW aus eigener Erfahrung ein bisschen zurückrudern muss an der Stelle, weil ich kenne denjenigen, der den Workplace bei VW macht, der macht alles, was er macht, öffentlich. Alles.
Ja.
Der contributet auch direkt zum GNOME-Projekt und die haben da auch einen Provider geschrieben, um OneDrive connecten zu können. Also von daher, da ist schon sehr viel in die Open-Source-Welt gegangen.
Ja. Genau, man muss ja ein bisschen unterscheiden. Das war nämlich dann auch der Punkt. Mhm. Was ist tatsächliche Contributions zu Open Source Ding? Weil wenn du oft nur auf einen GitHub Namespace guckst, dann heißt das ja auch nichts unbedingt. Mhm. Wenn das eben wie bei Volkswagen dann der Fall ist, dass sie dann direkt an der absoluten Projekte contributen, wenn es da was zu contributen gibt.
Ja.
Weil wenn man dann teilweise auf den großen Veranstaltern guckt, dann wird halt sehr, sehr viel Geld für einen KubeCon-Stand zum Beispiel ausgegeben. Was aber mehr für Mitarbeitendengewinnung oder Marketing.
Ja, natürlich.
Da ist, oder Marketing für Kundengewinnung als auch für Mitarbeitendengewinnung. Und dann ist es halt dann so, ja, okay, das ist jetzt nur so. halbwegs Open Source.
Ich glaube, wir haben das im Podcast ganz kurz angerissen, dass alleine schon eine große Schranke bei vielen Entwicklern innerhalb eines solchen Unternehmens ist, dass sie ihren eigenen Quelltext anderen zur Ansicht zur Verfügung stellen.
Genau.
Also das klassische Inner Source, da gibt es schon die ersten Hürden. Das hat noch nicht mal was mit dem Unternehmen selber zu tun.
Ja. Genau. Aber ja, aber da sieht man auch wieder so einen Punkt, so einen großen Stand auf einer KubeCon bezahlen, kommt halt aus dem Marketingbudget.
Mhm, das ist so.
Das ist einfach. Wenn man jetzt aber irgendein kleines Open-Source-Projekt bezahlen möchte oder jemandem da was Geld zukommen lassen möchte, dann ist es halt schwieriger, weil irgendwer muss ja die Rechnung entgegennehmen.
Ja.
Oder gibt es da keine so guten Strukturen, wie es bei Open-Source-Veranstaltungen oder Pseudo-Open-Source-Veranstaltungen der Fall ist.
Ja, definitiv. Und ich meine, wir haben in dieser Engineering-Kios-Episode im Adventkalender kurz darüber gesprochen, wie man zu Open Source contributen kann. Das gilt ja auch für Firmen. Die können ja mal einen Raum zur Verfügung stellen oder einfach mal Getränke zur Verfügung stellen für ein Meeting. Das ist ja auch eine Open Source Contribution, die auch nicht sichtbar ist. Oder nur für die Leute, die am Meeting teilnehmen.
Ja, genau. Ich meine, bei Meetups gibt es das ja, aber das hatten wir auch letztes Mal.
Genau.
Genau, so viel dazu.
Ja, wobei ich noch, wo ich gerade, deswegen habe ich die Kurve Engineering Kiosk noch eben reingeworfen, da habe ich gehört, dass es eine Open-Source-Petition gibt, eben die Petition Open-Source als Ehrenamt anzuerkennen. Den Link tun wir auch in den Sendungsnotizen, da fehlen noch knapp 23.000 Unterschriften.
Ja, unter anderem meine.
Ja, meine ist drin, aber die zählt nicht für Deutschland.
Oh.
Ja, ich habe also.
You had one job, Dirk.
Nein, es haben 7.173 unterschrieben, Stand heute. Und 6.778 zählen für das Quorum in Deutschland. Wahrscheinlich, weil ich einen Wohnort außerhalb Deutschlands habe, zählt das nicht.
Ja, ja.
Ja. Deswegen unterschreiben hilft. Und auch wenn man nicht in Deutschland wohnt, unterschreiben hilft. Je mehr Leute da unterschreiben, umso besser.
Ja. Muss ich auch noch tun.
Und tut gar nicht weh.
Bist du sicher? Ich habe aber Angst.
Ja, bin ich mir relativ sicher. Ja.
Gut, kommen wir zu den Shotties.
Ja.
Ich habe das Shotty jetzt mal externe Unterstützung genannt. Und zwar hatte ich das, glaube ich, schon in der letzten Folge angerissen, dass ich so einen Business Coach engagiert habe, der mir über so diverse Sachen wie Positionierung, Marketing und generell, was möchte ich überhaupt mit meine Selbstständigkeit erreichen, machen. Und mittlerweile hatte ich meine ersten Sessions da gehabt. Und es ist schon irgendwie spannend, wenn man mal mit jemandem spricht, der Ahnung von Marketing, Sales hat, ohne technisch zu sein.
Mhm.
Und halt von null auf. Weil es gibt halt sehr, sehr viel Content. Also Bücher, Podcasts, YouTube-Videos oder sonst was, wo man halt sehr, sehr viel halt irgendwie konsumieren kann. Aber es ist halt alles, aber den Switch zu machen von was gibt es da öffentlich und wie nutze ich das bei mir selbst, ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, wir sind ein bisschen sehr stark in unserer Blase verhaftet. Und ich meine, mittlerweile sind wir ja so weit zu sagen, wir müssen nicht mehr alles selber machen oder nicht immer alles selbst machen. Das heißt, wir geben zum Teil auch Dinge aus der Hand, die wir können, wie beispielsweise technisches Hosting von Diensten. Also wir beide benutzen ja einen Mail-Provider beispielsweise, obwohl wir das auch selber machen könnten. Und die Hilfe kann man sich natürlich gerade auch in anderen Gebieten holen. Und das hast du ja gemacht.
Ja, genau. Und da ist es eigentlich auch mal schön zu sehen, dann, dass das, wenn man jemanden, den man noch gar nicht so wirklich kennt, wenn man ihnen sehr, sehr viel erzählt, okay, was ist einem wichtig, was kann man technisch, fachlich, dann von auch einer Person, die das kann und einschätzen kann, auf nicht technischer Ebene, dann ist es eigentlich auch ganz schön, dass, okay, das ist jetzt schon so, wie ist jetzt Außeneinblick von einem, wo jetzt kein typischer Bias gibt es natürlich immer, aber wo man dann halt auch eben sehen kann, hoffentlich sehen kann, so, okay, das, was ich mache, hat grundsätzlich schon Hand und Fuß.
Mhm.
Man muss es nur noch in richtige Bahn lenken, quasi.
Ja, und man muss vielleicht für die Leute, die Entscheidungen treffen, das anders aufbereiten, als für die Leute, die so aus unserer Blase kommen.
Ja, das auch. Und viel wichtiger ist, ich hatte heute vor dem vor der Podcast-Aufnahme nochmal einen Termin mit dem gehabt. Und da war da auch so klar, so, naja, eigentlich musst du ja schon ein paar Schritte zurückgehen erstmal. Und dann gucken so, okay, wo möchte ich hin? Was möchte ich mittelfristig, langfristig anbieten? Was macht mir auch Spaß? Und was mache ich jetzt als, naja, so als Freebie kostenlos quasi, was aber dann auch aufbaut für die nächsten Stufen? Mhm. Und wir machen ja viele Sachen einfach schon, weil es uns das Spaß macht. Der Podcast hier zum Beispiel, irgendwelche Blogposts schreiben, auf Konferenzen gehen und was vortragen. Mhm. Und was ja schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage ist, vor allem in der Selbstständigkeit. Mhm. Aber um dann halt auch noch die nächsten Schritte zu gehen, um das dann halt auch weiter umzumünzen, wenn man es dann für die Selbstständigkeit braucht, ja, ist dann halt auch spannend zu sehen. Und was ich dann auch noch spannend fand, ist, so wir aus unserer IT-Bubble haben halt sehr, sehr vieles, sehr einfach, was Marketing angeht. Weil es gibt nicht so viele Branchen, wo Leute Lust haben, nachmittags oder abends auf irgendwelchen Meetups zu gehen, wo du einfach einen Vortrag halten kannst und den Leute zuhören. Mhm. Bei diversen anderen Branchen hast du es halt nicht. Da musst du viel Geld in die Hand nehmen, damit Leute da freiwillig irgendwo hinkommen.
Ja, du hast es nicht oder wir kennen es nicht, ne? Also ich weiß, dass es...
Nee, wir haben viele haben es halt auch einfach nicht. Also oder zumindest nicht kostenlos so einfach wie... Und günstig, wie wir es in IT haben quasi.
Also ich weiß, dass es eine Projektmanagement-Community gibt, zu der ich überhaupt keinen Draht habe, aber die sowas halt auch macht.
Klar, Ausnahmen gibt es natürlich immer.
Ja.
Aber ja, es geht jetzt auch mehr um, ich meine, klar, gibt es da sehr, sehr viele Sachen, wo es irgendwelche High Society Clubs oder sonst was gibt.
Ja, na klar.
Die gibt es natürlich dann auch, aber so in der IT gibt es also schon sehr, sehr viel für jede Nische ja schon fast. Ne?
Ja.
Und das ist halt schon ein gewisser Unterschied.
Ja.
Genau, viel mehr habe ich dazu auch gar nicht. Das wird noch spannend, so wie das wieder der Weg weitergeht.
Ja, ich bin auch gespannt, was dabei rauskommen wird. Wahrscheinlich muss ja ein Unternehmen wieder einstampfen und.
Ich glaube, ich muss tatsächlich arbeiten.
Und Zeitung verkaufen oder so. Ja.
Ich habe früher mal Zeitung ausgetragen.
Ja. Darauf habe ich jetzt angespielt, genau.
Achso. Ich wusste gar nicht, ob du es wusstest.
Ich wusste ja nicht, ob sie schon. Hallo erstmal.
Oh Gott, wie hieß der Typ nochmal?
Rüdiger Hoffmann.
Ja.
Genau. Gut. Ich habe was mitgebracht, eine Methode zum Kennenlernen mitgebracht, und zwar bin ich da mal reingeraten in einem Gespräch, dass man sich so eine Y-Achse vorstellen muss mit Geek und Noob, also mit Dingen, die man wirklich gut kann und Dinge, die man gar nicht kann, und eine X-Achse vorstellen kann mit I love to und I hate to, also Dinge, die ich machen möchte und Dinge, die ich überhaupt nicht machen möchte, und dann soll man aus jedem dieser entstehenden vier Quadranten ein Beispiel aus dem eigenen Leben nennen, also wo bin ich gut drin und was mache ich gerne? Wo bin ich gut drin und was mache ich nicht so gerne? Wo bin ich schlecht drin und was ich aber gerne machen möchte? Und wo bin ich schlecht drin, aber was ich auch wirklich hasse?
Mhm.
Und wenn man so aus jedem Quadranten ein Beispiel hat, dann lernt man relativ gut, eine Person einzuschätzen. Also Geek zum Beispiel, ich liebe Menschen und ich liebe Interaktion mit Menschen und ich kann das auch wirklich gut. Als Beispiel. Also, und Geek, I hate to. Ich bin sehr, sehr gut in Technik, aber ich möchte keinen Betrieb machen. Mehr.
Ja? Genau, sagt der Autor des Linux Server Buchs.
Ja, aber Engineering macht mir auch immer noch Spaß. Also, Noob, also wo ich nicht gut drin und was ich gerne tun möchte, wäre zum Beispiel Handwerken.
Oh ja.
Ich bin ultra schlecht im Handwerken, habe dafür geheiratet, würde aber das gerne können. Meine Frau ist gut im Handwerken. Und Noob, I hate to, weiß ich gerade auf Anhieb gar nicht. Also da ist es natürlich schwierig, weil wir stürzen uns ja Dinge, die wir nicht können und wo wir keinen Bock drauf haben, da kümmern wir uns ja auch gar nicht drum.
Ja, ja.
Also ich mag zum Beispiel gar nicht Verträge machen, zum Beispiel.
Ja.
Also ich hatte in der letzten Rolle, die ich hatte, musste ich mich auch mit um Verträge kümmern, aber ich habe da nicht so viel Ahnung von und ich habe da auch wirklich keinen Bock drauf.
Ja.
Weil sonst würde ich es ja lernen.
Und so Compliance-Regularien wahrscheinlich
auch. Ja, mal. Zum Beispiel, geht genau in die gleiche Richtung, ja.
Hättest, ja, zumindest die unnötigen Sachen.
Ja. Hättest du Beispiele für dich?
Es ist eigentlich ziemlich ähnlich, glaube ich.
Ja?
Ja. Ja, ich meine, Geek Life 2 ist ja auch irgendwie das, was du sagtest mit den Menschen, so, ne? Grundsätzlich halt auch. Sofern ich natürlich mit Leuten zu tun habe, die das auch wollen. aber hier so, ne, ein Noob und I Love Your Handwerk, habe ich auch keine Ahnung von. aber das habe ich auch nie richtig ausprobiert, muss ich dazu sagen. Ein paar Sachen könnte man halt auch machen. Ich weiß nicht, wie viel du schon tatsächlich richtig ausprobiert hast und versucht hast, das zu machen.
Sagen wir mal so, also ich kann schon einen Nagel gerade in die Wand kloppen und ich kann auch eine Bohrmaschine benutzen, aber wenn es wirklich tiefer in Handwerken geht und wo man auch feiner was machen muss, als mein Vater mir das beigebracht hat, hat er immer dran verzweifelt. Also er hat mir zwei Versuche gegeben und hat es dann nicht weiter verfolgt und darüber habe ich es dann noch nie richtig gelernt. Mein Bruder zum Beispiel, der muss Sachen einmal, also es gibt so eine Art handwerkliche Intelligenz.
Ja.
Mein Bruder muss Sachen einmal gezeigt bekommen, dann kann er sie nachmachen.
Ja.
Beispielsweise.
Ja, ich glaube, ich habe auch mehr irgendwie, keine Ahnung, YouTube-Videos über Handwerken geguckt, als ich je handwerklich gemacht habe.
Ja.
Also ich habe meistens auch keine Lust auf irgendwelche Schränke zusammenbauen.
Ist übrigens einer der größten Gründe für Leute, YouTube-Videos zu gucken. Tutorials.
Ja.
Gerade auch Handwerk-Tutorials tatsächlich.
Ja, genau, da kannst du ja auch schon echt viel machen.
Habe ich irgendwo gelesen.
Ja. Giga Hate 2, keine Ahnung. Was hattest du da nochmal?
Also Betrieb.
Ja.
Ich bin
genau, da mache ich nochmal den Unterschied. So, was ist das natürlich für ein Ding, aber produktiv habe ich dazu keine Lust.
Mhm.
Also selbst betreiben quasi.
Aber
für mich selbst betreibe ich natürlich schon ein paar Dienste, du ja auch, ne? Aber nicht unbedingt alles um jeden Preis quasi, das jetzt nicht.
Ja, aber ich würde jetzt nicht im 24/7 Support mit 15 Minuten Reaktionszeit weiter Betrieb machen wollen.
Ach so, nee, das da nein, bloß nicht.
Und dann die Kundenanrufe bekommen, weil man eine halbe Minute oder 30 Sekunden zu spät reagiert hat oder sowas. Nee,
ja,
muss ich nicht haben.
Ja, das passt. Also eigentlich sind wir da ziemlich ähnlich.
Ja.
Ich meine, gut, du kannst da sehr, sehr viele Sachen ja auch dazu sagen. Man kann ja auch komplett verschiedene Themen abdecken. Das sind ja, kannst ja hunderte Sachen irgendwo nehmen, für, was, keine Ahnung, Wandern und Laufen angeht oder draußen sein halt angeht.
Mhm.
Da ist es bei einigen ja auch so, ich bleib lieber zu Hause alleine und gut ist.
Ja. Ja. Jetzt kommt auf den Kontext an, ne? Aber das war bei mir war das Arbeitskontext, wo wir das hatten.
Ja.
Und da findet man natürlich relativ schnell Beispiele dafür.
Ja, Freizeit ist, kannst du natürlich auch viele sagen.
Genau, ja, genau. Hm.
Gut.
Prima.
Kommen wir zu dem nächsten Shot. Und zwar habe ich erstmals Barfußschuhe ausprobiert. Mal wieder was total Technisches. hat total viel mit Arbeit zu tun, aber ich habe Barfußschuhe ausprobiert, also gekauft. Und als ich das hier eingetragen habe, erzählst du mir, dass du es schon immer machst, gefühlt.
Schon sehr lange zumindest, ja.
Ja, wie lange trägst du Barfußschuhe?
Bestimmt zwei
Jahrzehnte.
Bestimmt zwei Jahrzehnte. Also schon relativ lange.
So damals vor dem Krieg.
Also ich trage nicht ausschließlich Barfußschuhe. Ich muss dazu sagen, ich trage nicht ausschließlich Barfußschuhe, ja.
Ja. Genau, also ich hatte immer mit Barfußschuhen, wenn ich das gehört habe, eigentlich nur im Kopf diese komischen Schuhe, wo es für jeden Zeh einen
Five Finger Toes, ja, die habe ich auch.
Ja, die finde ich schrecklich.
Super.
Zumindest äußerlich betrachtet.
Ja.
Ich habe jetzt auch keine Vorurteile, aber damit habe ich das immer assoziiert. Mhm. Und aber das ist es ja gar nicht. Also darum geht es eigentlich auch gar nicht. Und zwar hatte ich nach dem Sommer irgendwie immer so Probleme mit einer Vene.
Mhm.
Und dann war ich bei dem Orthopäden, der mir nicht richtig zugehört hat. Oder ich durfte keine Fragen stellen, sagen wir so. Und dann hatte ich dann aber irgendwie dann Einlagen bekommen, die waren dann auch nicht so in Ordnung.
Mhm.
Aber ich bin halt auch immer mit meinen Laufschuhen, mit denen ich joggen gehe, halt auch so rumgelaufen.
Mhm.
Und die sind halt maximal gepolstert quasi. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Stufen von Polsterungen. Und dann hatte ich irgendwo eine Werbung, glaube ich, auch wieder gesehen. Und dann hatte ich mir gesagt, ich probiere mal Barfußschuhe aus. Weil ich eher das so vom Gefühl hatte, dass ich mit Schuhen eher Probleme hatte, wenn ich die anhatte, weil die mit den Einlagen hatte ich dann andere Probleme da plötzlich gehabt, bei anderen Muskeln, dass es dann mit Barfußschuhen halt besser geht. Und in dem Fall hat es funktioniert, aber das kann auch Zufall sein. Aber ich fände es irgendwie spannend, wie viel man vom Boden tatsächlich spürt, wenn man solche Barfußschuhe trägt, die halt sehr, sehr dünne Sohle haben. Man spürt halt schon kleinere Steine, die man vorher gar nicht gemerkt hat.
Es gibt ja auch verschiedene Ausprägungen, ne? Es gibt ja schon mit ultradünner Sohle, so wenige Millimeter bis hin zu vielleicht einem halben Zentimeter. Ja. Und es gibt auch Barfußschuhe, die ein bisschen stärker gedämmt sind, so für Wanderungen zum Beispiel.
Genau, es gibt ja verschiedene Varianten also auch mit ordentlicher Profilsohle, so dass du dann halt in, genau das, was du ja auch meintest. Ich habe jetzt einfach normale Straßenschuhe. Oder die krassen, und den merkst du natürlich, wenn du die zum ersten Mal trägst, habe ich den krassen Unterschied gemerkt. So von wegen so, oh, das ist der also die verschiedenen Texturen quasi von den Böden merkt man dann halt, weil so eine frisch geteerte Straße, also eine Straße von mir zu Hause ist relativ frisch, also 2 Jahre oder so. Da spürst du dann, wie glatt das ist und auch wie hart so eine geteerte Straße ist im Vergleich zu einem Schotterweg oder so einem leichten Schotterweg in so Parks. Wo du dann halt so die rausguckenden Steine dann halt schon ordentlich spürst. Und so,
auf den geteerten Straßen oder auf den Asphaltstraßen merkst du auch relativ schnell, wie scheiße du eigentlich läufst.
Ja.
Weil du relativ hart aufsetzt. Wenn du die Dämmung nämlich nicht mehr hast, merkst du, wie hart du aufsetzt.
Vor allem an den Fersen merke ich das dann.
Ja.
Und dadurch, dass ich ja viel jogge, laufe ich nicht so sehr auf oder nicht mehr so stark oft mit den Fersen vorne.
Ja.
Sondern halt eher so Mittelfuß.
Ja.
Aber ja, da merkt man das nochmal kräftiger. Und halt dann auch mal, wenn du so einen Plattfuß hast, ich habe links so und dann erzählt so einen Plattfuß, dann spürt man das auch schon.
Ich meine, die Steigerungsform von Barfußschuhe wäre, barfuß zu laufen.
Ja, ich folge einem auf Mastodon, der eigentlich nur über Joggen und sonst was postet, ist aber auch ein ITler. Und lustigerweise auch einer Familie aus Sri Lanka, der läuft so richtig auf der Straße mit Barfuß. Ja. Barfuß. Punkt. Ja. Nicht Barfußschuhe. Wo ich dachte so, oh, das tut doch weh.
Also so bin ich nicht, aber zum Beispiel zu Hause komplett barfuß zu laufen, ist vielleicht schon mal ein sehr, sehr guter Anfang.
Ja, das mache ich schon mal schön immer.
Was ich hatte und weshalb ich überhaupt auch dazu gekommen bin, ist, ich habe halt relativ breite Füße und ich habe seit meines Lebens früher zu enge Schuhe gehabt. Ja. Und man sieht an meinen Zehen auch so eine leichte Deformation, wenn man darauf achtet. Und früher war es auch so, dass es keine Zehenzwischenräume gab. Und das eine Stärke von Barfußschuhen ist halt, dass sie genügend Platz für den Fuß bieten.
Ja, also das gibt es auch mit normalen Schuhen ja teilweise auch, aber echt nicht so oft. Also ich habe jetzt welche von Vivo Barefoot gekauft. Und die sind dann halt von der Form her mehr so V-förmig. Die sind halt schon vorne an den Zehen deutlich breiter. Ja. Weil ich hatte bei meinen Laufschuhen, also nach dem 100 Kilometer im letzten Jahr, was waren das für Schuhe? Also halt so Trailrunning-Schuhe. Da waren dann die Zehen halt ordentlich. Also der hatte richtig dicke Blase dann halt auch an den am großen Zeh, aber da war echt nicht viel Platz und das tat dann halt an einer oder anderen Stelle weh, vor allem wenn du so lange unterwegs bist. Und ich überlege jetzt dann halt demnächst andere, nicht unbedingt Barfußschuhe zu kaufen, aber halt welche, es gibt auch andere Trailrunning-Schuhe, die sind halt oben weiter breiter halt, ne? Mit den Zehen, sodass man da mehr Platz hat.
Es gibt ja mehr oder weniger drei große Merkmale. Das eine Merkmal ist, dass der Fuß vorne Platz hat.
Ja.
Das andere Merkmal ist, dass es keine Absätze gibt, sondern dass es wirklich eine waagerechte Sohle ist.
Ja.
Und das dritte Merkmal ist auch das, was du gerade gesagt hast, ist, dass die relativ dünne Sohlen haben, damit du den Untergrund auch spürst.
Ja.
Und da gibt es natürlich für jede mögliche Kombination davon, wo es dann dicker, dünner, höher, weiter wird.
Ja, ich meine, wenn man so ein bisschen guckt, da gibt es so viele verschiedene Abstufungen bei den Jobs. Ich wusste so, was will ich denn jetzt und keine Ahnung was. Aber die sind halt super leicht, muss man dazu sagen. Und mittlerweile habe ich halt echt viele verschiedene Schuhe. Aber für mich ist es auch wirklich nur tagsüber, also normale Schuhe halt, nicht fürs Joggen, da nutze ich weiter normale Schuhe. Aber ich habe das die Tage dann gemerkt, dann hatte ich dann, weil so gesehen trage ich jetzt drei verschiedene Paar Schuhe regelmäßig. Einmal die Barfußschuhe, dann die Laufschuhe, die halt ordentlich gedämpft sind und dann nochmal Trailrunning-Schuhe, die auch eine harte Sohle haben zumindest. Mit dem bin ich auch deutlich langsamer. Also eine harte Sohle plus halt ein ordentliches Profil. Mhm. Und da bin ich jetzt nach ein paar Wochen Pause halt wieder mit den normalen Laufschuhen gelaufen. Und ich dachte so, Alter, sie sind weich. Ich habe das Gefühl, ich laufe auf Gummi. Das war total ungewohnt.
Also wir haben wohl relativ, also ich bin jetzt kein Orthopäde, aber wir haben sehr, sehr viele Knochen im Fuß. Die sehr viele Bänder im Fuß, die bewegt werden müssen. Und meisten Schuhe, die unterstützen das nicht. Ja. Sondern die engen einfach viel zu sehr ein und auch die Bewegungsfreiheit viel zu sehr ein. Ja. Ich hab Stoffturnschuhe, schwarz, die, wenn ich da mehrere Tage nacheinander ausschließlich drin laufe, habe ich Wadenschmerzen. Oder
ja.
Das heißt, also ich meine, generell sollte man ja regelmäßig die Schuhe wechseln. Also man sollte nicht zwei Tage nacheinander die gleichen Schuhe tragen. Aber wenn ich da mehrere Tage nacheinander laufe, weil die nämlich eigentlich sehr bequem sind, so hat es den Anschein. Mhm. Aber wenn man viel damit läuft, halt zu Problemen führen, zu Schmerzen führen.
Ja. Genau. Ja, alles, was wir gesagt haben, das hat jetzt keine orthopädisch wissenschaftliche, sondern unsere persönliche Erfahrung.
Ja, genau. Genau.
Ich weiß halt auch noch, also bei mir ist es jetzt 3 Wochen oder so. Also so lange habe ich die jetzt auch noch nicht. Aber ich merke halt schon, dass ich bewusster zu Fuß gehe, was ich vorher gar nicht gemacht habe.
Ich habe halt so 5-Finger-Toes. Wir sind damit auch schon mal wandern gegangen. Das ist ein ganz anderes Gefühl, damit zu wandern.
Kann ich,
und auch nicht schlechter. Also wirklich ein anderes Gefühl.
Ja.
Und wenn ich mit dem Hund ins Wasser gehe, dann habe ich meistens auch solche Schuhe an.
Genau, das hatte ich auch gesehen. Gibt es auch verschiedene Sachen, die dann auch schnell trocknen oder sowas. Ja, ich habe gefühlt 3 verschiedene Paar Schuhe, die ich da gerne ausprobieren wollen würde.
Ja.
Also auch so zum Wandern und sonst was, auch weil die halt viel kleiner, schmaler und sonst was sind. Das heißt, die nehmen auch viel weniger Platz im Dingensbeck. Aber für die Langstreckenläufe, nee, ich glaube, das wäre zu anstrengend.
Ich glaube halt nicht. Wenn du dich erstmal dran gewöhnt hast, ist das, glaube ich, nicht so sehr anstrengend.
Kann sein, ja.
Weil es mehr das natürliche Laufen fördert.
Ja, okay, es kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, sind das jetzt meine Trail-Ultramarathons?
Ja.
Und die relativ langsam sind, wo halt vieles halt nur gehen ist oder wandern ist. Oder ist das jetzt ein Straßenlauf mit gefühlter volle Pulle? Weil das geht dann natürlich viel ordentlicher auf die Fußmuskulatur.
Ja.
Aber halt anders, ja.
Genau.
So viel zu unserem Halbwissen dazu.
Aber willkommen im Club.
Genau. Kommen wir nun zu unserem Sponsor.
Ja, es gibt auch schon noch andere Hersteller, ja.
Genau. Gut, kommen wir zu dem nächsten Schotti.
Ja. Ich habe ja mal vor Wochen, Monaten, Jahren gesagt, oder auch in den Workshops, die ich gebe zum Thema Selbstverwaltung oder Selbstmanagement, dass man das Ziel hinter dem Ziel beachten sollte. Mhm. Und ich habe gelernt, dass Gamification denen im Weg steht. Also ich habe ein Schrittziel von 8000 Schritten am Tag, was ich gerne erreichen möchte. Und ich habe das vor einer Woche oder zwei, habe ich das um 106 Schritte gerissen und habe damit eine Serie von über 200 unterbrochen. Wenn ich dran gedacht hätte, 106 Schritte ist einmal ums Haus gehen oder beim Zähneputzen auf der Stelle laufen, dann hat man 106 Schritte. Also es wäre kein Problem gewesen, das noch zu erreichen. Ich war relativ angepisst, weil ich die Serie unterbrochen habe. Aber als ich dann nochmal einen Schritt zurückgetreten bin und gesehen habe, ich habe ja, mein Ziel ist ja, mich regelmäßig zu bewegen, und das Ziel habe ich ja trotzdem erreicht.
Ja.
Und ich sage dann immer, dass ich mache Grafiken mit gleitenden Durchschnitten. Also ich gucke mir den Durchschnitt der letzten 7 Tage an und möchte mit dem eigentlich über dem Schrittziel sein. Und das habe ich eigentlich jetzt seit Monaten ständig erreicht. Und ich habe eigentlich einen Durchschnitt von über 9000 Schritten.
Ja.
Wenn wir am Wochenende mal wandern gehen, wird es halt ein bisschen mehr, oder in Urlaub. Und wenn ich viel im Büro bin, wird es halt knapper an die 8000. Also im Schnitt bin ich über 9000 Schritte. Botschaft ist, oder was ich wieder neu gelernt habe, man sollte das Ziel hinter dem Ziel nicht vergessen und sich nicht von der Gamification blenden lassen.
Ja, ich habe ein ähnliches Ding. Ich hatte eine Weile lang 10.000 Schritte als Ziel angegeben, und ich habe die dann über, ich glaube, 400 Tage oder sowas, habe ich die dann, ich gucke gerade nach, 418 Tage habe ich die auch eingehalten, bis es dann am 8.9.2020 geendet ist. weil das war ein Tag, wo ich eine dreitägige Radtour gemacht habe mit jeden Tag im Schnitt 100 Kilometer. Und da hatte ich dann keine Lust mehr, noch 10.000 Schritte zu machen.
Warum?
Und danach ist es halt gerissen. Aber, weil da war das auch doof, dumm gewesen damals, weil ich halt an Tagen, wo ich schon vorher eigentlich gerne Fahrrad gefahren wäre, dann nicht, dann lieber spazieren gegangen bin oder sonst was. Mhm. Weil ich konnte ja nicht die Strecke reißen lassen. Mhm. Was halt dumm ist. Und wenn ich jetzt aber gucke, was ich im Schnitt im letzten Jahr hatte, komme ich halt auf 12.000 Schritte. Mhm. Und genau, von daher, ich gucke da jetzt, dadurch, dass ich eh viel jogge, macht es eh keinen Unterschied. Und die Schritte machen ja auch nicht so viel aus, wenn du zum Beispiel viel Fahrrad fährst oder sowas.
Nein, deswegen, das Ziel ist ja, sich ausreichend zu bewegen und den Kreislauf in Schwung zu halten und nicht die Schritte zu erreichen. Das muss man sich nur zwischendurch auch mal wieder sagen. Ja. Und das Beispiel mit dem Radfahren ist ja perfekt dafür eigentlich. Mhm. Du hast dich ja wirklich ausreichend bewegt und nur weil du die Schritte nicht erreicht hast, bist du deswegen ja nicht weniger unterwegs gewesen.
Genau. Ja, oder wenn du dann halt irgendwann so Tage hast, wo du krank bist und auch im Bett bleiben solltest.
Ja.
Dann sind solche Sachen halt echt negativ, weil du dann wirklich im Bett bleiben solltest.
Ja, also krank sein darfst du sowieso nicht.
Genau, ist verboten.
Wer krank ist, verliert, genau.
Genau, hat doch unser schöner Kanzler doch gesagt, wir müssen alle mehr arbeiten und weniger krank sein.
Idiot, Entschuldigung.
Zustimmung.
Ja. Das sagt sich so leicht, wenn man Sesselpuper ist.
Ja.
Wenn man bei 0 Grad draußen irgendwie Schächte ausheben muss, dann sieht das auf einmal ganz anders aus.
Ja, aber auch im Büro. Also, egal. Lass uns das.
Ja, keine Politik.
Schlechte Laune.
Keine Politik hier, genau.
Keine dumme Politik zumindest.
Ja.
Politisch sind wir immer.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Gut.
Prima.
Kommen wir zu unserem Hauptthema. Ausnahmsweise mal ein Thema von dir.
Ja, das Thema ist Immutable OS.
Aber Dirk, was ist ein Immutable OS?
Nee. Mein Thema, ich frag dich, zu Jeevan, was ist ein Immutable OS?
Also ich habe da keine Ahnung. Genau. Nee, ich habe ja tatsächlich keine Ahnung von. Also keine Ahnung von Anführungsstrichen. Ich habe natürlich hier und da natürlich mal wieder was mitbekommen. Das, was ich dazu weiß, in einem Satz ist, naja, dass du dein Betriebssystem halt so aufbauen kannst, dass du es eigentlich wieder von Scratch neu installieren kannst und das eigentlich genauso weiterläuft, indem du halt verschiedene Layer effektiv noch hast, glaube ich. Mhm. Und diverse Sachen dann halt auch ausprobieren kannst, ohne dein Hauptsystem zu zerschießen, weil es halt read-only ist.
Ja, fast gut.
Fast gut.
Ja.
Also befriedigend.
Befriedigend. Unbefriedigend. Also ein Immutable OS ist eigentlich so gedacht, dass die Systemdateien read-only sind. Dass also die Sachen, die du brauchst, um so ein System zu betreiben, sind komplett schreibgeschützt. Ja. Kannst du nicht verändern.
Ja.
Geht nicht. Nicht. Gar nicht. Wenn du so ein System aktualisieren willst, musst du das Immutable, den Immutable-Teil komplett überschreiben. Mhm. Und was man da halt mit gewinnt, ist, dass man relativ leicht einen Rollback machen kann, weil nämlich das System als Ganzes gesnapshottet oder rollbackt wird. Also beispielsweise, dass man einfach einen Container austauscht, das wäre so die Stufe, oder dass man einen Snapshot von dem Basisbetriebssystem macht, ein Update macht und wenn es schief geht, dass man den Snapshot zurückspielt. Und was man halt konsequent hat, ist eine Trennung von System und Daten.
Mhm.
Also es gibt auf einem Immutable OS Teile, die sind nicht beschreibbar. Dazu zählt das Basisbetriebssystem und es gibt Teile, die sind beschreibbar. Dazu zählen Konfigurationen und beispielsweise Home-Verzeichnisse oder Datenverzeichnisse.
Mhm.
Genau. Und man kann in diesen Immutable Teil nichts installieren.
Ja, weil du das Ding ja immer neu bauen musst, effektiv.
Es sei denn, du baust es komplett neu.
Ja.
Den Vorteil, den du natürlich davon hast, ist, dass die Sicherheit sich erhöht.
Klar. Genau, weil niemand kann dir da reinschreiben und irgendwelche Binaries austauschen.
Genau. Und oder auch hintenrum dir was austauschen, was irgendwelchen Schaden verursacht, genau. Es ist natürlich deutlich stabiler an der Stelle und das Management von außen ist relativ einfach geworden.
Was meinst du genau?
Ja, ich kann ja beispielsweise außen einen Container bereitstellen und ich kann das Basisbetriebssystem einfach durch den Austausch des Containers aktualisieren.
Moment, außen ist jetzt, heißt jetzt was genau?
Zum Beispiel ein Repo, ein Container Registry beispielsweise, außen.
Ja.
Und ich pull dann einfach nur den Container und ich kann den halt dann nach dem Reboot nutzen.
Also am Außen meinst du jetzt außerhalb des eigenen Gerätes?
Außerhalb des eigenen Gerätes, okay, genau. Ja. Ja, genau. Und was das Ganze, also ich benutze ein Immutable OS auf dem Desktop, was das Ganze schwierig macht, ist, wir wollen ja eigentlich viele Software installieren und auch testen.
Ja.
Und das musst du dann über alternative Wege machen. Zum Beispiel kannst du dir selber Container bauen und die in dein Userland einbinden. Das geht mit so Tools wie DistroBox zum Beispiel. Da wird transparenten Container in dein Userland gemountet und du kannst aus dem Wirtsystem eine Applikation aus dem Container starten und einfach laufen lassen.
Aber der Container muss vorher auch gebaut sein.
Den kannst du ja selber, den kannst du selber bauen. Also, ich muss das vielleicht anders formulieren. Das Basisbetriebssystem kommt von einem Provider.
Ja.
Von einem OS-Provider, meinetwegen. Ja. Also bei mir ist es Bluefin. Und die Applikationscontainer, wo ich meine Applikationen mitlaufen lasse, die kommen von mir.
Ja, okay.
Die laufen aber auf dieser Immutable-Basis quasi.
Ja. Und das heißt, wenn du jetzt so einen Firefox hast, dann kommt das jetzt von dir oder von wem anders?
Firefox ist jetzt das wäre ein anderes Containerformat. Firefox kommt von Flatpak. Flatpak ist ja auch ein Containerformat.
Okay, ja.
Was du benutzen kannst, was dann halt in deinem Home-Verzeichnis Sachen installiert. Du kannst viele Textapplikationen zum Beispiel mit Homebrew installieren. Homebrew ist ein Tool, was von Mac kommt und auch für Linux portiert wurde. Habe ich lange Zeit nicht benutzt, weil ich das ein bisschen unsicher fand. Mittlerweile benutze ich es auch.
Ja.
Du kannst natürlich auch Static Binaries runterladen. Du könntest App-Images benutzen, beispielsweise in deinem Userland. Ja. Aber die werden halt nicht in die Basis mit eingebaut.
Ja. Genau, du kannst es auch nicht da reinschieben oder sowas, ja.
Das bedeutet insbesondere auch, dass systemnahe Tools eigentlich in Basiscontainer drin sein müssen, im Immutable OS drin sein müssen, weil die ja Root-Zugriff zum Beispiel brauchen und nicht in deinem Userland laufen. Und da fängt es an, ein bisschen schwieriger zu werden. Also je nachdem, wer den Container bereitstellt, sind Tools entsprechend drin oder eben auch nicht drin.
Ja. Welche gibt's da? Du hast Bluefin. Bluefin ist aber ein Fedora, meintest du eher, ne?
Bluefin ist ein containerisiertes Fedora Silverblue, genau. Das läuft mit BootC-Containern. Da ist im Container drin, ist der Kernel und das eigentliche Basisbetriebssystem. Und wenn jeden Dienstag gibt es ein Update, da darf ich dann so 2 bis 4 GB runterladen für das neue Update. Das ist der Nachteil.
Ja.
Die Updates sind natürlich immer relativ groß, wenn man den kompletten Container neu runterlädt.
Ja.
Vor allem, wenn sich auf unteren Layern was getan hat. Und dann wird der BootC-Container ausgepackt und dann wird der zum Starten benutzt, genau.
Ja, okay. Aber das, ich meine, dann heißt ja, du hast da dein Bluefin und du kannst ja kein Yum oder sowas verwenden, um Pakete zu installieren, sondern du baust du dann die jetzt, und wenn es jetzt keine Flatpaks verfügbar sind, dann baust du die dann selbst effektiv.
Ja, ich habe zum Beispiel, um auf Arbeitssachen zuzugreifen, brauche ich Citrix, den Citrix Workspace Client. Mhm. Ich habe einfach einen Fedora-Container, auf dem ich das RPM installiere von Citrix und ich exportiere halt die Workspace ab nach außen und kann dann Citrix Workspace in meinem Linux benutzen.
Okay.
Und die Integration ist so gut, dass ich auf einen Citrix-Link im Browser klicken kann und dass der dass dann die Citrix Works, da wird der Container gestartet, wenn ich das mache, und dann wird Citrix ausgeführt.
Ja. Ja. Und ist gut?
Ich finde es gut. Man muss sich halt eine komplett andere Arbeitsweise aneignen.
Ja, genau. Ich muss ja gerade schon beim Denken. Ich so, okay.
Ja.
Aber was vermisst du von deinem alten System quasi?
Ich vermisse manchmal, dass ich schnell einfache Sachen installieren kann, klar. Allerdings sind so Sachen wie, also für grafisches Zeug Flatpak und für Kommandozeilenzeug Homebrew, die sind mittlerweile so umfangreich, dass man da fast alles findet.
Ja.
Es gibt einige Tools, die gibt es gibt es als RPM-Pakete, die würde ich im Applikationscontainer starten. Ich habe halt dann einen, den ich dafür benutze.
Wo dann nur die Anwendung selbst drin ist oder wo mehrere drin sind?
Wo ich zum Teil auch mehrere einfach reintue, genau.
Ja, okay.
Ich kann aus einem Container mehrere Apps exportieren.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel Tech benutze, leite ich einen Tech-Container runter.
Ja.
Der ja auch riesig groß ist letzten Endes.
Ja.
Also Tech Live stellt zum Beispiel einen Debian-Container bereit, den man benutzen kann, und dann kann ich das Tech aus dem Container benutzen.
Ja, aber halt mit den Daten, die halt in meinem
Home-Verzeichnis sind. Genau.
Genau, und da kannst du ja nochmal reinschreiben.
Genau, das wird transparent reingereicht, genau.
Genau, das wird einfach nur reingemountet, dann fertig quasi.
Genau.
Ja, ja.
Ja, es gibt einige containerisierte Applikationen, also Immutable Distributionen. Fedora Silverblue war glaube ich, mit einer der ersten. Oder eher war das, wie hieß das? CoreOS hieß das früher.
Ah ja, stimmt.
Das ist von Red Hat gekauft worden. Das heißt, glaube ich, Red Hat Core Linux. Aber das weiß ich, habe ich vorher jetzt nicht recherchiert, was die Basis für Kubernetes oder OpenShift ist am Ende. Weil da braucht man ja auch keine Binaries installieren. Da läuft einfach ein bestimmtes eine Applikation drauf und die wird vom Hersteller bereitgestellt und dann wird einfach der komplette Basisteil ausgetauscht.
Ja.
Von OpenSUSE gibt es das MicroOS, es gibt Ubuntu Core als Beispiel, es gibt Vanilla OS, Android ist zum Teil auch ein Core OS, weil es ein Immutable Systempartitionen gibt, da letzten Endes. Und, also so weit weg ist es nicht. Und ich benutze halt eine auf Fedora Silverblue aufbauende Distribution, die sich Bluefin nennt. Das kommt aus dem Bereich Universal Blue. Universal Blue hat sowas auch noch für KDE gemacht. Das nennt sich Aurora. Und die haben eine Spiele-Distribution, wo Steam draufläuft. Die nennt sich Bethite. Und Bethite ist im Moment bei Gamern in aller Munde. Die benutzen das, weil das performanter ist als das, was sie sonst benutzt haben anscheinend.
Ja, okay. Gibt's ja, also ich meine, das Konzept ist ja eigentlich schon älter. Also es gibt es ja schon.
Ja, ja.
Über 10 Jahre.
Ja.
CoreOS ist ja auch schon über 10 Jahre her.
Es ist deutlich älter, ja.
Genau. Nur, dass das jetzt dann halt auch wirklich auf dem Desktop, also was das jetzt, das gibt es ja auch schon ein paar Jährchen, glaube ich.
Ja, es ist im Moment halt, also sagen wir mal so, das Bluefin ist auf Developer ausgelegt letzten Endes und das hat schon Hardwareanforderungen, wenigstens 16 Gigabyte RAM.
Okay.
Multicore nach Möglichkeit. Multicore ist jetzt auch nicht mehr so selten, aber mein altes Notebook im Intel i7-Prozessor und 16 GB, das kommt schon sehr ins Schwitzen damit.
Ja.
Und das macht dann auch nicht wirklich Spaß. Auf dem neuen merke ich keinen Geschwindigkeitsunterschied.
Ja. Ich überlege gerade, weil das, was wir jetzt ja gerade besprochen haben, war ja alles quasi Desktop.
Mhm.
Wie sieht es auf der Serverseite aus?
Habe ich nicht so viele Erfahrungen mit, muss ich ehrlicherweise sagen, aber letzten Endes unterstützt das ja den konventionellen Zyklus, dass man halt System und Anwendung getrennt hält, was wir schon häufiger hier mal besprochen haben, dass die Applikationen alles das mitbringen, zum Laufen mitbringen sollen, was sie zum Laufen brauchen. Und eigentlich unterstützt es diesen Workflow.
Ja.
Aber ich kenne außerhalb von Kubernetes OpenShift kaum jemanden, der das im Serverbereich einsetzt.
Ja.
Das sind so die beiden, vielleicht Rancher noch, das weiß ich allerdings nicht. Rancher ist halt das.
Ja, ist auch ein Kubernetes.
Ist auch ein Kubernetes, genau. Was von den SUSE-Leuten getrieben wird. Aber aus anderen Bereichen kenne ich das eigentlich gar nicht.
Ja, nee, ich überlege gerade nur, ob ich das nicht mal angucken sollte für meine Server-Themen. Weil im Endeffekt ist das ja auch eine andere Config-Management, eine andere Art für Configuration-Management ja auch.
Mhm.
Und im Endeffekt habe ich auf meinen Servern ja auch nur ein Ubuntu laufen, damit ich da ein K3S drauflaufen lassen kann.
Ja, das ist wie prädestiniert dafür, oder? Dass du ein schmales CoreOS hast und obendrauf halt ein Kubernetes laufen lässt, ja.
Genau, und gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich das bei Hetzner oder sonst was reinkriegen würde.
Wenn es das nicht schon gibt.
Ja, müssen wir mal gucken. Aber das wäre vielleicht mal was, weil ich habe keine Lust auf Ansible-Kram zu maintainen.
Ja, mal.
für ich meine eigene Infrastruktur.
Du hast ja neulich gesagt, dass du dich jetzt, dass du was terraformisierst und ich hätte jetzt keinen großen Bock auf Terraform. Aber
genau. Hm. Ja, die Story war ja die, dass ich mein DNS-Management auf Terraform umgestellt habe. Was ich gemacht habe, weil das Interface von INWX halt doof ist.
Ja. Aber die haben Kommandozeilentools. Wenn ich wählen müsste zwischen Ansible und Terraform, wäre es in jedem Fall Ansible. Und wenn ich wirklich wählen dürfte, wäre es noch nicht mal Ansible, um es vorsichtig zu sagen.
ja, ich meine, gut, Terraform Ansible hat ja auch anderen Anwendungszweck.
Ja, ich mag beides nicht so sehr gerne.
Weswegen? Also bei Ansible weiß ich es, bei Terraform kommt ein bisschen drauf an. Mhm.
Terraform ist gebaut worden für Kettle, also für große Mengen gleichartiger Systeme.
Achso, ja, die stimmt jetzt einer, ja. Wieder hatten wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja.
Es ist relativ schlecht parametrierbar und es ist relativ schlecht für Einzelsysteme anpassbar.
Ja,
das genau. Heißt, du musst für jedes, du kannst nicht einfach eine Konfigurationsdatei zupacken und sagen, hier will ich jetzt mal leicht andere Parameter haben, sondern du musst wirklich für jedes ein einzelnes Terraform-Skript bauen.
Ja, genau, nee, da gehe ich mit.
Also mein Stand ist jetzt 4 Jahre alt. Das mag sich in der Zwischenzeit verändert haben.
Ja, genau. Grundsätzlich verstehe ich das. Ja, das ist, aber stimmt ja auch. Also klar, Terraform ist hauptsächlich Infrastructure as Code. Du kannst auch mit Ansible ein bisschen Infrastructure as Code machen. Mhm. Ist jetzt aber dann halt auch nicht so schön, weil es keinen richtigen Stater gibt. Ja. Aber ja.
Ja. Genau.
Aber trotzdem habe ich lieber irgendwas als Code liegen in einer bestimmten Art und Weise, als es nicht zu haben. Je nachdem natürlich, was das ist.
Ja, unterschreibe ich sofort. Wobei man auch da aufpassen muss, ob man da nicht viel zu viel Zeit da reinsteckt, Sachen als Code zu haben, die man anders vielleicht auch billiger haben kann.
Genau, ja. Nee, weil die bei den Domains-Sachen fand ich es dann zum Beispiel sinnvoller, das dann zu machen. Auch weil ich es dann automatisch dokumentiert habe quasi. Mhm. Bei ein paar anderen Sachen, ja, alles zu sensibilisieren quasi, kostet halt auch Zeit fürs Config-Management.
Ja, dafür hat man ein gutes Gefühl und kann jederzeit in sehr kurzer Zeit austauschen.
Ja.
Aber
bei mir kannst du auch Sachen parametrisieren, das ist dann auch schon wieder aufwendig.
Ja, aber ich bereite einen Fall vor, der vielleicht nie eintritt.
Genau, da musst du natürlich gucken, was du machst. Das Problem habe ich nämlich, wenn ich existierende Ansible Collections, heißen die ja, glaube ich, ne, verwende, dass es dann halt ultra viele Parameter gibt und ich will eigentlich nur dieses eine Paket installieren und 2 Zeilen in der Config ändern.
Ja.
Ja. Das ist dann einfacher, die 3 Ansible Tasks zu schreiben.
Ja, genau.
Und dann bist du dann mit schneller durch, als wenn du dann noch irgendwie ein fremdes Collection nutzt, der dann nochmal für zig verschiedene Plattformen da was bereitstellt.
Ja, vor allem der macht dann irgendwann ein Update und
das ist ein Problem. Hat
sich die API geändert und dann funktionieren die Skripte auf einmal nicht mehr. Du verlässt dich aber darauf, dass sie funktionieren.
Ja.
Weil du hast ja an deinem Code nichts geändert.
Ja.
Und dann fliegst du richtig mit Anlauf auf die Fresse. So.
Genau, das habe ich mit K3S gerade, weil ich das halt die Collection, weil ich keine Lust hatte, was selbst zu machen, weil es dann doch ein bisschen mehr aufwendig ist. Es ist zwar theoretisch nur eine Binary, aber der generiert ja noch ein paar Sachen, die er dann halt runterladen muss und auf den anderen hochladen muss, bla bla, also die Tokens. Und irgendwie funktioniert er dann neulich, als ich ein Update gemacht habe von der Collection, das dann auch nicht mehr, weil irgendwie kaputt.
Ja.
Dann hatte ich keine Lust mehr.
Ja, aber für deinen Anwendungsfall jetzt nur eine Applikation quasi drauf, nämlich das Kubernetes.
Ja.
Ist es ein Core OS wahrscheinlich genau das Richtige?
Ja. Genau, muss ich mal reingucken.
Ja. Bisschen experimentieren.
Ja, immer wieder mal was Neues ausprobieren und lernen.
Ja. Aber es lohnt sich. Also generell kannst du ja auch ich muss anders anfangen. Also generell lohnt es sich, damit auseinanderzusetzen, weil man auch andere Wege kennenlernt, mit der man Software installieren kann und die auch gut benutzen kann. Mhm. Also DistroBox hätte ich nie kennengelernt, wenn ich mich nicht mit Immutable OS auseinandergesetzt hätte. DistroBox ist so gut, dass ich das mittlerweile auch auf anderen Systemen einsetze, die kein Core OS sind.
Mhm.
Weil die Einbindung so wahnsinnig gut ist. Und zum anderen hält das ja auch den Kopf ein bisschen in Bewegung. Ne? Also ich bin ja Distro-Hopper und ich stehe auch dazu. Und kann auch gleich auf zwei Bassum-Episoden verweisen, wo wir einmal über Immutable OS gesprochen haben und einmal über Distro-Hopping.
Ja, Distro-Hopping. Ich kenne das auch von damals. Cross täglich.
Cross-Promotion. Nee, also so alle 18 bis 24 Monate wechsle ich ja mein Client-Betriebssystem.
Ja. Ja, 18. Nö, ich bin da relativ schmerzbefreit. Also mir ist es auch relativ egal, was das Host-Betriebssystem ist. Also ich habe zwar hauptsächlich Ubuntu, aber auch nur, weil ich das gewohnt bin. Ob das jetzt irgendwas Red Hattiges darunter wäre oder nicht, ist es mir irgendwie... Ach.
Also ich habe 1,5 Jahre Tuxedo OS benutzt. Das setzt auf Ubuntu auf.
Ja.
Bringt ein sehr aktuelles KDE Plasma mit. Und hat Snap rausgeschmissen und Flatpak stattdessen drin. Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
Ja.
Das Bluefin ist jetzt wieder GNOME als Benutzeroberfläche und GNOME ist mir doch ein bisschen näher, merke ich.
Okay.
Ist nicht so überladen. Aber um das beurteilen zu können, muss man das jeweils andere ja mal gesehen haben.
Ja.
Und man muss halt auch mal wirklich eine Zeit lang damit wirklich gearbeitet haben. Nur in der VM zu installieren reicht da nicht.
Ja, genau. Ich hätte damals auch GNOME verwendet und bin dann aber auf Plasma gewechselt.
Ja, also genauso wie du, ich konfiguriere das nicht oder customisiere das, also passt das nicht so sehr auf mich an. Ich nutze das einfach als Startrampe für Programme. Also viel mache ich in der Desktop-Oberfläche nicht.
Ja, genau. Der Window-Manager sollte halbwegs was können.
Ja.
Das ist das Doofe bei Mac. Der Window-Manager ist scheiße.
Ja, aber wenn man drauf steht, ist halt der goldene Käfig, darf man
sagen. Genau. Gut.
Prima.
Dann fertig mit dem Thema, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Gut, dann kommen wir zu den Medientipps. Und zwar haben ich, beziehungsweise wir, mal eine Liste an 39C3-Talks, die man sich angucken kann. Ich habe tatsächlich nicht so viele geguckt und die ich jetzt gleich nenne, die sind effektiv auch die auf mediacc.de die meisten Views haben. Entsprechend dürfte das für keinen überraschend sein. Der erste Talk war großartig, der erste mit den meisten Views war großartig. The Heartbreak Machine, Nazis in the Echo Chamber. wo es darum ging, dass es eine Nazi-Dating-Seiten gab, wo sich jemand sehr, sehr einfach reingehackt hat, um dann zum Schluss dann demonstrativ das ein Skript auszuführen, um das Ganze zu löschen, während sie in einem Power Ranger-Kostüm auf der Bühne saß.
In einem rosa Power Ranger-Kostüm.
Genau. War schön, war halt sowohl journalistisch dann halt natürlich aufbereitet, weil da noch zwei Journalisten halt bei waren. Also ein Journalist und eine Journalistin und eine Hackerin. Und das kam also, ja, jetzt kommt die Tech-Demo und dann, ups. Ich meine, gut, die Sequenz war ja nur ein, hier wird was eingeblendet und es wird was gelöscht, aber es wurde ja tatsächlich was gelöscht.
Und live.
wahrscheinlich zumindest, ja.
Ja,
ja. Konnte ich jetzt so nicht nachvollziehen. So. Aber ich glaube, die Person hat auch irgendeinen AI-Tool für Sprachsynthese genutzt, weil das irgendwie sehr lange gedauert hat, bis eine Antwort kam.
Okay.
Du hast den Talk wahrscheinlich nicht geguckt? Oder noch nicht geguckt?
Noch, ich habe noch keinen Talk geguckt.
Ja. Aber ja, also ich hat mich so ein bisschen irritiert, weil die wurde dann halt auch ein paar Mal Fragen gestellt und dann hat es irgendwie sehr lange gedauert und plötzlich kommt da so eine Stimme raus, die zwar normal klingt, aber dann auch irgendwie dann einmal so kurz Pause gemacht wurde, so in die Richtung.
Ja, wahrscheinlich hat sie einfach Schiss, erkannt zu werden. Das kann ich dann auch nachvollziehen.
Genau. Würde mich auch nicht wundern, wenn es ein Mann ist.
Ja, ja.
Aber ja, genau. Ist aber auch egal, weil das Ding zählt, was sie gemacht haben. Genau, das war dann auch, das war zumindest spannend. Dann nochmal der Talk von Cory Doctorow, Post-American Enchantification-Resistant Internet. Das ist ein sehr schneller Vortrag, der erzählt sehr viel mit sehr vielen Bildern, die aber nur zur Visualisierung da sind, aber jetzt nicht richtig wirklich was zeigen. Also eigentlich kannst du das auch als Podcast hören. Wo es halt um Sachen wie Trump und AI und sonst was geht, dann auch entsprechend. Und wie man damit dann auch umgehen könnte, aber mehr positiv betrachtet, nicht nur ein, es ist alles doof. sind halt eher positiv. Cory Doctorow finde ich eh generell, macht gute Vorträge.
Hat auch ein gutes Blog.
Ich hatte den vor 10 Jahren auf einer Konferenz schon mal in Person gesehen. Da weiß ich noch ein Ding, was in mir im Kopf hängen geblieben ist. Das ist, naja, mittlerweile stecken wir auch uns Computer in den Arsch, weil es um smarte Thermometer ging. Also Fieberthermometer, ja, die dann irgendwie noch smart sind. Also, ja, stick up this thing into your ass.
Für sie getestet, ja, genau.
Genau, fand ich dann auch großartig damals. Und ja, doch, das war vor 10 Jahren. Da war ich in den USA auf einer Konferenz. Das war 2016. Das ist auch schon 10 Jahre her. Genau, und das dritte war die Känguru-Rebellion, der Digital Independence Day. Das war von Marco Wecking und zum Schluss dann noch mit Linus Neumann noch mit bei, wo es dann auch um das neue Buch, das fünfte, glaube ich, Känguru-Buch ging von Marco Wecking,
ja,
was bald rauskommen soll, glaube ich. Ich glaube, irgendwann im Frühjahr, Sommer.
Ja.
Aber auch um den Digital Independence Day, damit man halt von den großen US-Konzernen wegkommt.
Ich finde ihn als Person super, die Bücher gefallen mir nicht ganz so.
Ich glaube, wir müssen jetzt diesen Podcast hier beenden. Also das
ja, aber die drei Talks, die du genannt hast, die stehen auch bei mir auf der Liste.
Genau. Ein paar Sachen habe ich kurz reingeguckt, aber irgendwann hat mich was abgelenkt und dann habe ich nicht weitergeguckt. Hacking Washing Machines habe ich, glaube ich, die ersten 10 Minuten geguckt oder so und dann hat mich das irgendwie dann...
Ja,
dann so, ja, okay.
Ja, den möchte ich noch sehen, Hacking Washing Machines. Genau, das der ist auf meiner Liste noch. Dann Excuse Me, What Precise Time Is It? Möchte ich gerne gucken, weil ich ja die Zeit für die Fontobel gemacht habe, als ich da gearbeitet habe und genau mit dem gleichen Protokoll, mit dem Precision Time Protokoll. Würde ich mich gerne auf den aktuellen Stand bringen, weil ich mich da einfach auch ein bisschen auskenne.
Ja.
Dann Einflussnahme, wie Einflussnahme nicht verpufft, das war mir noch interessant. Power Cycle statt Burnout, das gefällt mir noch ganz gut vom Titel her. Und Agentic Prop LLMs möchte ich auch noch gucken, das interessiert mich dann auch noch.
Ja, genau, die stehen teilweise auch auf meiner Liste zu gucken.
Ja. Muss mal gucken, wann ich die gucke. Ich habe es nicht so mit Videos generell, von daher.
Ja.
Irgendwann mal. Jo. Ich hab mal versucht, einen runterzuladen und habe den dann zweisprachig in der Audiospur gehabt. Das fand ich da nicht ganz so sexy. Also der Talk selber war in Deutsch und der ist in das Video, was ich runtergeladen habe, ist gedubbt in Englisch gewesen. Das fand ich jetzt nicht ganz so schick.
Okay. Aber war das eine Tonspur, die du eventuell wechseln konntest und die waren in derselben Datei drin?
Kann sein. Ich weiß auch nicht, wie man da die Tonspur wechselt, wenn man das als MP4-Datei oder Ogg-Datei runter.
Also wenn du das in VLC oder so anguckst, kannst du das Menü wechseln.
Ja, aber ich will es ja auf dem Handy gucken.
Ja, okay, da weiß ich es nicht.
Da brauche ich VLC auf dem Handy wahrscheinlich, ja.
Ja, gibt es auch.
Ja, genau. Aber ich habe es mir halt runtergeladen und habe dann einfach mal geguckt. Und ich muss mal gucken. Wenn es im VLC geht, muss ich mir das mal angucken.
Ja. Gut.
Prima.
Das waren unsere Medientipps. Jetzt genau. Kommt auch noch dein Medientipp.
Genau, ich würde ein Buch empfehlen wollen. Das Buch heißt Hidden Potential und ist von Adam Grant. Ich habe es in Deutsch gelesen.
Oder auf Deutsch?
Wegen Deutsch. Wegen Deutsch. Gegen Deutsch. Keine Ahnung. Also die zwei Hauptsachen, die ich mir rausgeschrieben habe, war, dass man generell nicht nach Feedback fragen sollte, sondern um Rat bitten sollte, weil ein Feedback ist nach hinten gewandt und ein Rat ist nach vorne gewandt. Das fand ich noch ganz interessant.
Hast du ein Beispiel?
Ja, generell. Dein Talk war scheiße, weil du ständig hin und her gehopst bist.
Ja.
Das ist Feedback.
Ja.
Achte doch mal beim nächsten Talk darauf, dass du an einem Ort stehen bleibst.
Ach so, ja. Also mehr so die amerikanische Variante.
Nein, mehr konstruktiv.
Ja, genau, man sagt ja immer so schön, das war jetzt auch mehr so ein Witz so von wegen so, ja, die Amerikaner, die sagen dann, ja, wenn du eine Kleinigkeit verbessern könntest, dann wäre es.
Nein, aber
während Deutsche wäre direkter ist.
Mein Feedback ist ja wirklich auf das gewandt, was du getan hast. Und ein Rat ist auf das gerichtet, was du tun wirst.
Ja.
Deswegen einmal geht es in die Vergangenheit und einmal in die Zukunft.
Ja, ja.
Das fand ich als Idee noch ganz gut. Möchte ich mir gerne zu Herzen nehmen. Und dann das, was wir schon immer gesagt haben, dass Zertifizierungen eigentlich totaler Blödsinn sind und dass irgendwelche Zeugnisse totaler Blödsinn sind. Wenn man in Lebensläufen nur nach Meilensteinen guckt, dann kriegt man die Entwicklung der Person nicht mit.
Ja.
Und es ist eigentlich wichtiger zu sehen, ob sich Menschen entwickeln, als dass sie irgendwelche Sachen, irgendwelche Prüfungen abgelegt haben.
Mhm.
Ja, und dann geht's ja natürlich in medias res. Potenzial ist nicht fix, sondern ist eine Mischung aus Charakter, Motivation und Gelegenheit. Es gibt, du hast bestimmt, wenn du Talent hast, dann hast du Talent. Talent verändert nur deinen Ausgangspunkt, aber nicht das, was du erreichen kannst.
Ja.
Wenn du wenig Talent hast, musst du halt mehr trainieren, musst du mehr Disziplin an den Tag legen.
Ja, ja.
Und manchmal kann man nicht so viel Disziplin an den Tag legen, dass man wirklich zu einem Meistermenschen wird in irgendeiner Form. Aber man kann halt schon relativ weit kommen, wenn man hartnäckig ist und diszipliniert ist.
Ja, das ist ja bei Sport vor allem.
Ja, oder auch bei Musik, Musikinstrumente
ja.
Lernen. Ja.
Ja.
Genau. Es gab mal so einen Talk, The Secret Power is Grit, von Angela Duckworth, das ist ein TED-Talk. Also Kontinuität schlägt Talent.
Ja.
Außer wenn du ein Wunderkind bist, wahrscheinlich.
Klar, Ausnahme ist immer. Ja, ich hatte bei irgendeinem Buch, ich glaube, das war ein Buch, ging es halt auch darum, so von wegen. Ich glaube, das war sogar Atomic Habits, jetzt kann das sein.
Ja, ist gut möglich, ja.
Von wegen genau? Tiger Woods oder sowas, hat eigentlich immer Golf gespielt, schon als Kleinkind. Hm. Und dadurch, das hat er sich dann halt das aufgebaut, dass er dann der Weltbeste war für lange Zeit. Und gleichzeitig aber können andere halt schon ein paar Schritte vorher später anfangen, weil sie einfach so schon gut sind, aus welchem Grund noch immer.
Gab's nicht mal irgendwie so eine Aussage, dass man mit 1000 Stunden Training alles in Richtung Meisterklasse erreichen kann oder 10.000 Stunden Training?
Ach, das war irgendein TED-Talk, aber ich weiß es auch nicht
mehr. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Genau. Es ist unglaublich schwierig festzustellen, wie viel Potenzial jemand hat.
Ja.
Aber so Entwicklungen könnten helfen halt. Und in was du erlebt hast, das muss ich so an dich denken, in Organisationen steigen oft diejenigen auf, die laut, narzisstisch oder sehr selbstsicher auftreten, obwohl sie schlechter führen.
Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst.
Und was interessant auch nicht, was ich auch noch interessant war, dass man nach Situationen suchen sollte, in denen man überfordert ist. Weil wenn man überfordert ist, lernt man am besten. Das war, das ist durch eine Studie bewiesen.
Kommt auf die Definition von überfordert an.
Fand ich total spannend.
Ja, eigentlich. Also grundsätzlich stimme ich dazu, ja. Kommt, glaube ich, mal ein bisschen drauf an, wie jetzt die genaue Definition
Wenn dir etwas zu leicht fällt, lernst du nichts.
Ja, genau, das habe ich mit LLMs.
Ja. Ja, genau. Ja, genau.
Weil du denkst ja kaum noch mehr nach und dadurch behältst du dann nichts mehr.
Ja, und dass man das Potenzial anderer unterstützen soll. Und so ein Stück weit tun wir das dadurch, dass wir einen Podcast haben und dass wir Vorträge halten. Einfach, dass man Steigbügelhalter ist und dass man anderen Leuten hilft, auch besser zu werden.
Ja.
Lesenswertes Buch. Mir hat's gut gefallen.
Mhm. Ja, ich muss immer wieder mehr lesen.
Wie gesagt, Viertelstunde am Tag.
Ja. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, 3 oder 4 angefangene Bücher und dann irgendwann habe ich dann so einen Cut drin und plötzlich rede ich nicht mehr weiter, obwohl ich die eigentlich noch weiterlesen wollte.
Ja.
Gut. Kommen wir zu den Tooltips. Und zwar hatte ich, ist mein Tooltip quasi ClickHouse. Und wenn ich jetzt, ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist ClickHouse genau? Ich lese jetzt mal die offizielle Bezeichnung vor. Und zwar ist es ein oder auf deren Webseite steht The Fastest Analytical Database for Observability und for Machine Learning und AI und für Business Intelligent und keine Ahnung was. Aber ich erzähle mal, wofür ich es nutze. Also ganz grundsätzlich, man kann ist eine Time Series Datenbank, ClickHouse, wo du halt diverse Daten mit reinspeichern kannst. Mhm. Zum Beispiel Metriken für Observability. Aber halt eben auch für andere Sachen. Und mein Use Case, wofür ich das jetzt verwende, ist, für mich hat das InfluxDB abgelöst.
Ja.
Weil InfluxDB ist scheiße.
Okay.
Aus gutem Grund. Ich fange nochmal anders an. Ich hatte bis vor kurzem quasi Prometheus am Laufen. Da habe ich auch weiterhin laufen für Metriken. Ich hatte InfluxDB laufen für meine Daten von der Solaranlage, die ich quasi selbst abgreife und da reinspeichere, damit ich die Daten bei mir habe. Und habe damit halt ein paar Dashboards gebaut. Das mache ich jetzt mit ClickHouse. Gut, ich habe auch noch einen Grafana Mimir laufen als Long-Term Storage quasi für Prometheus. Aber mein Hauptpunkt war halt mehr, dass ich die Daten aus der Photovoltaikanlage quasi dann halt in ClickHouse dauerhaft drin habe. Ich habe halt auch noch, die habe ich zwar auch in der Postgres gespeichert, ist aber viel zu langsam, um das zu visualisieren in Grafana. So, warum ist InfluxDB kacke? Es gibt mittlerweile InfluxDB 3, was ein kompletter Rewrite ist, soweit ich weiß. Und InfluxDB 2 war auch schon ein gefühlt kompletter Rewrite. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Rewrite war von 1. Und die haben jedes Mal die Abfragesprache komplett geändert.
Ja, prima. Ja, Major Version Change, ne? Genau.
Genau, die hatten, nagel mich jetzt nicht auf die Namen komplett fest, aber ich glaube, die in InfluxDB 1 hieß das InfluxQL. In Influx 2 war es dann FluxQuery. Die Syntax fand ich sehr komisch. InfluxQL war halt SQL-like. Das konntest du zumindest relativ schnell dann auch erarbeiten, wenn du SQL konntest. Mehr oder weniger, ich kann jetzt kein gutes SQL. Aber das kriegst du halt relativ schnell hin. FluxQuery war irgendwie total komisch. Und in InfluxDB 3 haben die Rolle wieder rückwärts gemacht. Und was sie dann halt auch nochmal gemacht haben, ist, es gab natürlich jedes Mal keine Migrationsstrategie, so wirklich. Ja, das war dann halt auch irgendwie dumm. Und mit dem dritten Rewrite dann ist in der Core-Variante, die Open Source ist, durftest du noch irgendwie ein paar Tage an Daten behalten. Die wollten halt auf deren kommerzielles Offering halt hin.
Ja, klar.
Und dadurch war es halt total sinnlos. Und wenn du Metriken oder sonst was haben willst, dann packst du halt eher in irgendwas Prometheus-artiges rein und
Ja.
nicht in den Influx heutzutage. Vor 10 Jahren war es vielleicht noch anders, aber Influx ist halt außer Zeit gefallen.
Ja.
Plus die Probleme, die ich halt gerade genannt habe.
Okay, kannst du selber hosten.
Kannst du selber hosten, genau, kannst auch in deren Cloud gehen. Ist halt auch Venture Capital, Gedöns, bla bla. Das heißt, wer weiß, wann das kacke wird. Aber das hoste ich jetzt, ist halt ein Container, den ich halt hoste. Da habe ich noch nicht mal einen Helm-Chart für. Habe ich halt in Grafana dann als Data Source mit drin. Die Abfragesprache ist relativ ähnlich zu SQL. Und ich habe dann deutlich schneller meine Dashboards, die ich hatte, von Influx auf ClickHouse umgeändert bekommen, als ich das damals gebraucht hatte, im Vergleich zu der Migration von Influx DB1 auf 2.
Okay, ja.
Einfach weil die, wenn du da irgendwie Stunden brauchst, um die Query, ja gut, jetzt mittlerweile ist es auch ein bisschen einfacher, weil ich dann auch irgendwelche LLMs genutzt habe, um die Queries zu generieren. Das funktioniert halt auch gut. Muss ich natürlich ein paar Anpassungen machen, aber es war dann halt deutlich besser. Genau. Und ClickHouse gibt es halt auch schon ein paar Jährchen. Das ist jetzt nichts komplett Neues. GitLab hat zum Beispiel auch mittlerweile Observability-Teile drin. Ich glaube, das ist GitLab.com only, was auch auf ClickHouse basiert für Metriken. Also das ist schon hier und da in Benutzung.
Okay, ich höre jetzt gerade zum ersten Mal davon, aber ich bin noch
Ja, genau.
Initial Release 9 years ago, also
Genau, das gibt es halt schon eine Weile,
und
genau.
Version 25 aktuell.
Ja, gut, die Versionszahl, die sagt ja nichts.
Ja.
Genau. Aber wer Metriken braucht und bisher Influx nutzt, schaut euch um. Je nachdem natürlich, was für ein Use Case. Also klar, ich könnte jetzt auch die Prometheus-Metriken quasi, die ich habe, in ClickHouse speichern, aber dann bräuchte ich wieder dafür andere eigene Dashboards und dann habe ich da auch keine Lust zu.
Ja.
Außerdem ist das ja auch so eine Learning- und Experience-Sache.
Ja.
Deswegen lasse ich da die Prometheus-kompatiblen Sachen so, wie sie sind.
Ja, ich hab so ein minimales Dashboard für mich, für meinen Server. Und habe die kleinere Version auf den Desktops laufen. Das reicht mir. Ich brauche da keine separate Datenbank.
Von was jetzt?
fürs Monitoring von meinem System.
Ja, was nimmst du da?
Prometheus und Grafana.
Ja. Grafana. Ach so, ja.
Keine eigene Datenbank. Ich habe einfach die Retention Time bei Prometheus auf ein halbes Jahr gesetzt, das reicht mir.
Ja, genau, hatte ich auch lange Zeit gehabt. Ich hatte das auf Mimir dann irgendwann umgestellt, weil ich dann ja irgendwann zu Grafana gegangen bin und dann sagte so, okay, ich probiere jetzt mal aus, wie das funktioniert. Mhm. Vielleicht ändere ich das auch wieder zurück oder so, keine Ahnung. Mhm. Genau, so viel dazu.
Gut, ich habe auch noch einen Tooltip oder einen Doppeltooltip in dem Moment. Ich habe bei Ondi im Blog gelesen, der hat seine Android-Apps vorgestellt und da hat er Heliboard vorgestellt. Heliboard ist eine alternative Tastatur für Android und bei Heliboard gibt es ein Issue für die Voice-Eingabe. Da gibt es Futo als Tool, was man da verwenden kann und allen beiden zu eigen ist es, dass sie keine Daten an Google übermitteln, dass es einfach ein lokal laufendes Keyboard ist und eine lokal laufende Spracherkennung ist. Mhm. Und das funktioniert für mich richtig gut. Es kommt nicht ganz an das Original von Google dran, aber es ist relativ nah. Mhm. Und es ist für mich gut genug. Ich tippe eh nicht so gerne auf dem Handy. Die Voice-Erkennung brauche ich, um mal zwischendurch einfach eine Aufgabe aufzunehmen, um es einfach wegzuhaben. Und da ist die Spracherkennung mal richtig klasse und mal total beschissen, wie es halt bei Spracherkennung immer ist.
Ja, okay, aber Futo ist ja nochmal, hat jetzt erstmal nichts mit der Tastatur zu tun, ne?
Nein, aber Futo kannst du aus dem Helix-Keyboard aufrufen. Also überall, wo du, überall, wo du eine Texteingabe machen kannst, kannst du auch einfach eine Voice-Eingabe mit Futo machen in dem Moment, genau.
Ja. Und das klappt auch gut, meintest du?
Ja, also mir passt das ganz gut.
Ja.
Hinter Futo steckt sogar eine Firma, habe ich gesehen. Aber die bieten das Tool einfach so zum Download an. Und ist auch, glaube ich, soweit ich weiß, ist auch Open Source, ja.
Ja, Futo hat auch nochmal deren eigenen Keyboard, sehe ich gerade.
Aber das habe ich mir gar nicht angeguckt, das müsste ich mir vielleicht auch nochmal angucken.
Ja, also es ist Alpha, steht da aber.
Ja, dann warte ich lieber noch.
Aber keine Ahnung, ist das jetzt tatsächlich Open Source, also Futo?
Ich meine es gelesen zu haben, ja.
Also es ist zumindest auf F-Droid auch.
Ja.
Ja. Aber ich sehe jetzt zumindest keinen GitHub-Link oder sowas.
Nee, sehe ich auch nicht. Unten in der Fußleiste steht Source Code. Ist auf GitLab.
Ui, auf deren eigenes. Ja, stimmt.
Ja.
Letzter Commit vor 3 Monaten.
Ja.
Aber ich sehe das jedes Mal, wenn ich auf anderen GitLab-Instanzen bin. Die deutsche Übersetzung von GitLab ist sowas von schlecht.
Hast du gerade auch Erkunden gesehen?
Ja, das ist ja noch harmlos. Es gibt dann auch noch mal Bereitstellung für Deployments.
Ja. Also ich habe ja meine Systemsprache überall auf Englisch eingestellt und alles, was technisches Zeug ist, lasse ich auch auf Englisch.
Ja.
Nur Webseiten, wenn es da, also wenn bei Artikeln deutsche Versionen gibt, lese ich dann lieber die deutsche Version. Aber ansonsten habe ich auch lieber alles auf Englisch, ja.
Ja, also bei GitLab ist es sehr schlimm. Ich glaube, die haben das irgendwann mal halbautomatisch übersetzen lassen, weil du siehst dann jetzt auch, wenn du da guckst, die in der Historie quasi die Commits, steht dann so bla bla, der Commit von Alexandras irgendwas, verfasst am vor 3 Monaten.
Am vor 3 Monaten, ja, wunderbar.
Es hat so ein bisschen die, nur wie, wann war das, vor auch 20 Jahren oder so, die Spacebar. Die Weltraumtaste.
Weltraumtaste, ja. Kein Weltraum links vom Gerät. No, genau, no space left on device.
genau, sowas. So ein Feeling hat das.
Ja,
ich weiß, man kann es contributen. Bei GitLab auch. Hatte jetzt aber keine Lust zu, weil ich das Gefühl habe, da müssen wir alles dann fixen.
Ich habe neulich jemanden gehört, aber da verlassen wir jetzt den Tooltip mit. Ja. Sind wir schon im Nachgeplänkel. Neulich jemanden gehört, der meinte, was er könnte gar nicht verstehen, warum die Europäer ihre Daten so schreiben, also ihr Datum so schreiben. Weil das Amerikanische wäre ja viel logischer, das Datum wäre ja so, wie man spricht. Sie sagen halt,
it's May the 4th.
Sie sagen halt May the 4th. Sie sagen nicht 4. Mai.
Ja, für die stimmt das ja
auch. Für die stimmt das, genau.
Stimmt, da habe ich nie drüber nachgedacht. Sagst du das eigentlich immer so? Jetzt Main? Nee, sagst du aber nicht immer so, ne?
January the 22nd, doch.
Ja, stimmt. Das Default ist so, ja.
Ja. Stimmt, ist es ja nur, wenn man nicht unterscheiden kann, ob es ein Tag oder ein Monat ist.
Wenn es die Zahlen sind, ja, genau.
Genau, wenn es jetzt irgendwie 12.05 ist oder so.
Ja, ja. Ja, ich weiß noch, irgendwann gab es bei GitLab war das auch gewesen, da gab es dann irgendeinen Slack-Bot, der in irgendeinen Channel gepostet hat, wer Geburtstag hat. Mhm. Und da gab es halt diverse Leute, die hatten dann die Tage und Monate verdreht eingetragen. Mhm. Oder das Tool hat das verdreht dargestellt, eingetragen, irgendwie so. Dann so, was? Ich hab da auch keine Ahnung, 11.12. Geburtstag, nicht am 12.11.
11.11., ja, genau.
Ich wollte gerade 12.12. sagen, aber das funktioniert ja dann nicht.
Nee. Gut.
Gut.
Damit haben wir das.
Genau.
Meldet euch, wenn ihr uns was mitteilen wollt.
Und wenn nicht, meldet euch auch.
Meldet euch so oder so, wenn ihr einen Namen habt, der nicht genannt werden soll und als Feedback, dann kommen wir dem natürlich auch gerne nahe.
Genau. Muss man explizit dann sagen.
Ja, genau, das ist wichtig. Das ist vielleicht noch wichtig.
Außer ja, ist Thomas oder so. Das kann jeder sein.
Ja, oder Michael.
Genau.
Bei Franz Josef wird es schwieriger.
Genau. Bei Dirk weiß man zumindest, wie alt diese Person ungefähr ist.
Ja, das ist richtig. Ja, ich habe mal erzählt, dass ich mit 5 Dirks in einem Deutschkurs gesessen habe, oder?
Ja, aber das ist wirklich so, ne? Irgendwie Ende der 60er oder Anfang, Ende der 60er, Anfang 70er. Ich kenne nicht viele in meinem Alter.
Der Punkt war, dass meine Eltern dachten, mir einen seltenen Namen zu geben.
Ja, das dachten sich viele.
Die hatten zu dem Zeitpunkt viele andere Eltern auch, ja, genau.
Ja, aber es heißen auch sehr, sehr viele Max oder sowas.
Ich habe jetzt sogar mittlerweile 2 Schweizer kennengelernt, die Dirk heißen.
Ich dachte, Schweizer heißen alle Urs.
In der Schweiz eher ein unüblicher Name.
Ja.
In der Schweiz wird ja gespart. Da gibt es ja auch den Jörg, nicht den Jürgen, sondern den Jörg.
Okay.
Und es gibt den Namen Beat. Also nicht Beate, sondern Beat als männlicher Vorname.
Beat.
Genau.
Ja, Beat quasi.
Genau. Und wir haben ja ein Buch im Regal stehen, das heißt Beat the Reaper. Und ich denke, ich lese immer Beat the Reaper.
Ja, ja.
Genau.
Gut.
Gut, wunderbar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Kommst du den Chemnitzer Linux-Server?
Oh. Hast du mich jetzt erschrocken? Mhm. Ja.
Genau. Bis dann.
Chemnitzer Linux-Tage, da sind wir auch da im März.
Genau.
Alles klar. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.